Hallo Ingmar, heute mal was ganz Besonderes. Heute haben wir unseren ersten Interviewgast und unser Format für die Interviewgäste heißt Auf dem Ofenbänkle mit. Wie kamen wir zwei auf die Idee?
Wir saßen früher, als wir noch beide aktiv als Bäcker unterwegs waren, vor Feierabend immer auf dem Ofenbänkle. Ja. Und das Ofenbänkle, um das unsere Hörerinnen und Hörer kurz zu erklären, ist, dass am Backofen kann man quasi vorne drauf sitzen. Das ist das Ofenbänkle. Und da ist so wunderbar warm, es gibt keinen schöneren Ort in der Backstube als auf dem Ofenbänkle. Und da kann man dann auch vor Feierabend, auch wenn der Feierabend als Bäcker vielleicht um 11 oder 12 ist, auch noch kurz ein Bierle zusammen trinken.
Ich muss auch sagen, ich komme ja aus einer Bäckerei und für mich war das als Kind schon immer der schönste Platz, einfach vorm Ofen zu sitzen und meinem Vater beim Arbeiten zuzuschauen. Ich sitze da heute noch gern, wenn ich bei meinem Vater zu Gast bin, selbst wenn ich bei dir in der Bäckerei bin, sitze ich auf dem Ofenbänkle. Und auch heute, wenn ich mit meiner Tochter zu Besuch bin bei meinem Vater, dann sitze ich auf dem Ofenbänkle. Das hat so eine Tradition einfach. Und von dem her finde ich das eigentlich ein perfekter Titel oder finde mir das ein perfekter Titel für unser Interviewformat. Und heute haben wir unseren ersten Gast.
Absolut. Als erster Gast nimmt heute auf unserem Ofenbänkle Platz Joachim Burkhardt vom Kaffee Ableitner.
Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt mal wieder David Haas.
Hallo.
Und heute auf dem Ofenbänkle zwischen uns nimmt Platz der Joachim Burkhardt vom Kaffee Ableitner in Schwäbisch Hall.
Hallo Ingmar, hallo David.
Hallo Joachim. Freut mich. Wir freuen uns mega, dass du heute da bist. Du hast ja fieserweise auch gleich noch ein bisschen was mitgebracht. Also wenn ihr sehen würdet, wie es hier aussieht, es duftet nach Weihnachten und Lebkuchen und Dominosteine. Da freue ich mich schon mega drauf. Also wir haben definitiv gute Wahl getroffen heute mit unserem ersten
Gast. Wenn ich gewusst hätte, dass ich nach jedem Podcast-Aufnahme ein Kilo mehr auf der Rippe
hätte. Wir müssen immer noch laufen gehen.
Ja, wir müssen echt noch laufen gehen, auf jeden Fall.
Joachim, unsere Folge, wo wir jemanden zu Gast haben, heißt Auf dem Ofenbänkle mit, weil der David und ich früher immer, als wir noch zusammen geschafft sind, vor Feierabend auf dem Ofenbänkle gesessen sind, hinter schön das Warme uns in der Rückenstrahle lassen vom Ofen. Hast du auch eine Verbindung zum Ofenbänkle?
Ich habe das Ofenbänkle immer nur putzen dürfen.
Okay, dann ist das für dich kein so ein guter
Gut, hast du eher negative Assoziationen?
Nein, also gar keine negative. Okay. Nee, aber das Ofenbänkle gab es, aber in den nächsten Betrieben gab es dann kein Ofenbänkle mehr.
Hast du selber eins bei dir in der
Backstube? Nein.
Nein?
Nein. Okay, aber bei euch gibt es noch eins, oder?
Bei uns gibt es
noch. In der Frühmesse gibt es
noch ein Ofenbänkle. Ja, genau.
Gibt's bei uns auch, ja.
Was?
Bei uns auch, ja klar. Heinöfen haben schöne Ofenbänkle. Ein bisschen niedrig. Früher hatte man einen Miewe-Ofen. Das war so hoch, das war voll ungemütlich.
In unserem Stuhllager haben wir noch einen alten Debug-Ofen, der hat auch noch ein schönes Ofenbänkle. Ah, da geht der Ofen nicht mehr.
Ja, dann ist es auch nicht so schön warm.
Nee, das muss schon sein. Von hinten muss schon warm kommen, das ist das Wichtige, auf jeden Fall. Ja gut, ich würde sagen, starten wir doch direkt mal mit unserer Frage, oder?
Echt?
Ja, klar. Frage.
Ja, wir haben einige Fragen an dich. Ich würde es gut finden, wenn du dich unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Was kannst du?
Schwätz. Ja, mein Name ist Joachim Burkhardt, bin Mitte 30 und habe das seit 2016 das Kaffee Ableitner in Schwäbisch Hall. Das ist das kleine, nette Kaffee gegenüber vom Clubtheater, direkt am schönsten Kocherabschnitt von ganz Schwäbisch Hall. Bin gelernter Bäcker und Konditormeister, Betriebswirt des Handwerks.
Wir haben ja gerade schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hier schon total fachgesimpelt. Man hätte eigentlich schon gleich die Mikros mitlaufen lassen können. Eigentlich also schon, es macht Spaß, sich mit dir auszutauschen. Du weißt, ja, was einfach gute Lebensmittel bedeutet. Und du und ja aus Kaffee Ableitner, die stehen ja auch für was in Schwäbisch Hall. Und was mich jetzt gleich am Anfang mal schon interessieren würde, wie war das bei dir? Hast du schon immer diese Leidenschaft für Genuss, für gute Lebensmittel oder hat sich das bei dir auch so mit der Zeit entwickelt?
Also ich komme aus der Landwirtschaft eigentlich auch und da gab es nie schlechte Lebensmittel. Ne? Wir haben immer nur gute Lebensmittel gehabt und erst wenn man mal weg ist und sieht, was die andere essen oder verarbeiten, dann sieht man eigentlich, was nicht so gute Lebensmittel sind. Aber wir haben immer gute Lebensmittel gehabt und auch vom Backen her bin ich da relativ früh, auch wie du schon im ersten Podcast, glaube ich, mal erzählt hast von deiner Schwiegermutter, war bei uns genauso. Wir haben auch immer daheim backen und ja, so sind wir an die guten Lebensmittel immer rankommen.
Was ich bei dir total spannend finde, du bist ja zwar jetzt schon einige Zeit auch selbstständig mit deinem Café, aber Du warst lange Zeit auch Lehrer an der Berufsbäckerfachschule in Stuttgart, hast Meisterschüler und auch Azubis unterrichtet. Wie kam es da dazu?
Ja, wie kam es da dazu? Ich habe nach der Bäckerausbildung noch eine Konditorausbildung gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, dann mache ich auch noch Meisterschule dazu, das kommt ja auch irgendwie dazu. Da habe ich also Bäckermeister gemacht, dann war der Betriebswirtkurs noch kurz dazwischen und dann noch Konditormeister. Und dann
du warst da schon in Stuttgart in der Schule für den
Meister? Ja, ja, ich war schon in Stuttgart da an der Schule, wo ich dann auch später unterrichtet habe. Und das Problem war, dann war ich irgendwas 23, zwei Meistertitel und Betriebswirt HWK-Abschluss noch dazu, oder 24 dann. Mhm. Und niemand wollte mich mehr einstellen.
Zu teuer oder
zu
wie?
Zu teuer.
Okay, geil.
Ja, und dann habe ich bei meinem alten Lehrer da in Stuttgart angerufen und dann hat er gesagt, hey, weißt du was, schick mal einen Lebenslauf her. Mhm. Eigentlich brauchen wir gerade jemanden. Und so kam das dann alles zustande und dann war ich 6 Jahre in Stuttgart an der Württembergischen Bäckerfachschule.
Mhm. Das ist schon die, wo wir unsere Über haben,
genau,
oder?
Genau, das ist die, wo alle Bäckerlehrlinge immer noch ihre Über haben.
Ah ja, okay. Und wie lange warst du da? 4 Jahre?
6 Jahre.
6 Jahre, okay.
Von 2010 bis 16.
Meisterschüler und
Azubis. Meisterschüler, überbetriebliche Lehrlingsausbildung, ja.
Okay.
Genau.
Bist du im stellvertretenden Schulleiter?
Oh. Genau, ja.
Ist der Schulleiter immer noch der gleiche wie bei uns damals?
Nein, nee. Da war ich ja der Nachfolger.
Ach so, ja, okay, klar.
Das war ja der Herr Baum
zu der Anfangszeit
noch, oder?
Genau, Herr Baum.
Dann Frau Ewald.
Herr Baum, Frau Ewald, Herr Ams, Herr Greiner, die kennen eigentlich alle noch. Ja, ja.
Also Herr wenn hier Bäcker zuhören, Ams, da dürfte sich dem einen oder anderen die Nackenhaare vielleicht stellen. Der war schon sehr rustikal, aber ja, Über war eine coole Zeit.
Ja, war mega cool, ja.
Okay, und jetzt vom Lehrer zum Selbstständigen. Das sind ja zwei, sagen wir, sehr gegensätzliche Lebensentwürfe, würde ich schon fast sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich würde mir gerne nochmal geschwind zurückgehen, erst zu der Zeit als Lehrer. Du hast mir erzählt, dass du da auch mit der ein oder anderen spannenden Persönlichkeit mal backen durftest. Das würde mich ein bisschen interessieren.
Ja, erzähl mal. Wir haben da mal mit dem haben wir alles gebacken, mit VfB-Fußballspieler, Brezelnbacke. Also Brezelnbacke war immer das Highlight, was man dann mit den XY-Promis gemacht hat.
Ja, komm, VfB-Profis, das war damals noch erste Liga, oder?
Ja, das war damals erste Liga.
Sind sie jetzt wieder?
Ja, der Maxim war damals da und wie hieß der andere?
Moritz Leitner, oder?
Leitner und Maxim, hey, du weißt das.
Ja, habe ich extra nochmal recherchiert.
Ja, ich kam sogar in der VfB-Zeitschrift schon einmal drin.
Oh. Stadion aktuell, oder was?
Nee, Rot-Weiß heißt das, oder? Mhm. Wie heißt sie? Rot-Weiß?
Kann sein,
so irgendwie
Fanmagazin
so.
Vielleicht.
Fanmagazin.
Und wie kam es dazu?
Die haben mal angefragt, ob sie da irgendwie so Aktion machen
also
können. Und dann
PR-mäßig.
Ja, PR-mäßig wird es da immer ausgeschlachtet. Mhm. Und dann sind die da gekommen zum Brezelnbacken. Oder dann war mal der Wirtschaftsminister Nils Schmid da zum Brezelnbacken. Und ja.
Wie haben die sich angestellt beim Brezelnbacken?
Ja, schwierig.
Okay, also lieber bei Politik und Sport bleiben, oder?
Ja, lieber da.
Okay.
Das ist Ding.
Und ich glaube auch im Rahmen von deiner Tätigkeit als Lehrer habt ihr auch viele Kooperationen gehabt. Du warst, das kam ja hier auch mal im Haller Tagblatt, auch viel im Ausland unterwegs, habe ich gelesen. Was hast du da so alles erlebt?
Ja, also wir hatten damals zu den 2010er Anfangsjahre hatten wir relativ viel Kooperationen noch laufen vom Württembergischen Bäckerhandwerk. Da hatten wir eine mit der, also die coolste war immer mit der Agraruni in Wolgograd, im ehemaligen Stalingrad. Und mit denen hatten wir dann eigentlich eine sehr enge Kooperation und haben da immer einmal im Jahr einen Weihnachtsmarkt untergemacht. Also das Ganze ging 3 Jahre lang. Und dann haben sich die deutsch-russische Verhältnisse leider ein bisschen verschlechtert. Mhm. Und dann kam es mit Anschlägen in Wolgograd und so. Und dann ist das alles ausgefallen. Und ja, das war eine coole Zeit in Wolgograd. Das war 50.000 Besucher an einem Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt.
Krass. Was habt ihr da backen?
Oh, alles quer, bunt gemischt, Lebkuchen, Butteressstollen.
Dort vor Ort?
Ja, oder? Dort vor Ort. Mhm. Also es war nicht nur eine Kooperation von der Württembergischen Bäckerfachschule, sondern da war der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband mit dabei. Die Bäcko Südwürttemberg war auch immer im Osten relativ aktiv und ja, da hatten wir eine schöne Lehrwerkstube, also viel größer wie die in der Württembergischen Bäckerfachschule und genauso gut ausgestattet, da gab es sogar RK-Brezelroller.
Ach was, ja. Was braucht ihr in Russland, einen Brezelroller?
Ha, vielleicht wollen die auch mal Brezel
machen. Haben ist besser wie brauchen, auf jeden Fall. Ganz klar.
Ja. Und was war das Sinn dahinter? Also was hat man sich davon versprochen in den Kooperationen?
Damals hat man sich immer davon versprochen, auch den Fachkräftemangel hier in Deutschland ein bisschen entgegenzuwirken und da erstmal Studenten hierher holen und dadurch, dass es über der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband ging, da geht es um Förderung von von Länder und Strukturen, auch in den näheren Ländern.
Hast du dann auch ein bisschen was vom Land mitgekriegt? Also ich war ja auch schon im Ausland unterwegs und habe ja festgestellt, dass auch im Ausland die haben auch eine sehr große und auch oft traditionelle Backkultur. Wir Deutschen denken da immer so, wir sind die einzige wahre Brotkultur. Hast du da irgendwas in die Richtung erlebt? Oder die sind schon auch stolz auf ihre Sache,
ja,
oder?
Ja, das haben wir auch gesehen in Russland drüber. Obwohl in Russland die Bäckereibranche ein bisschen staatlich organisiert ist.
Ach, okay.
Weil der Brotpreis wird da auch immer so ein wenig festgelegt, was das Kilo Brot kostet darf. Und daher gibt es da die kleinstrukturierte Handwerksbäcker, wie bei uns jetzt hat es da damals auch noch gar nicht gegeben. Also es kam dann im Zuge, oder es gab schon ein paar kleinere Bäckereien, Konditoreien, viel mehr wie Bäckereien immer. Es lag immer an diesem staatlich kontrollierten Brotpreis, hat man halt mehr Kuchen gekauft. Das merkt man immer noch, du kennst bestimmt auch, wenn jemand aus der östlichen Region kommt, die wollen immer Kilo Weißtorte kaufen. Weiß nicht, ob das bei dir aus ist.
Nee, ich bin noch nicht untergekommen.
Ach, was? Kilo weiße Torte?
Ja. Ich hätte gleich mal 20 Kilo Käsekuchen verkauft.
Nee, also da kauft man immer Kilo Weißkuchen.
Ach, krass.
Das machen die hier auch. Also muss ich immer wissen, was der Kuchen wiegt.
Okay, aber jetzt orientiert sich das schon ein bisschen eher westlicher und es kommen mehr kleinere Bäckereien
so
nacheinander nach.
Ach, das war damals schon so langsam dran, ja.
So, und jetzt eben Ableitner seit 4 Jahren jetzt, gell? Selbstständig 4,5 oder sowas?
4,5 Jahre jetzt.
Was mich interessieren würde, wie kam es da dazu? Ich meine, Ableitner ist ja wirklich ein Traditionshaus. Seit wie lange gibt es also das Café Ableitner schon in Schwäbisch Hall überhaupt?
Also es heißt jetzt seit 1919 heißt es Café Ableitner. Mhm. Und davor war es aber auch schon an die 100 Jahre Zuckerbäckerei, Konditorei. Ach, okay. Also ist eine, was man nicht weiß, ist einer der ältesten Läden für Zuckerbäckerei, Konditorei in ganz Württemberg.
Ach, okay. Ja gut, ich meine, Café Ableitner jetzt 101 Jahre alt und davor schon 100 Jahre.
Ja, also das ist schon alt.
Schon krass. Und wie kam es dazu, dass du zum Café Ableitner gekommen bist?
Ja, Gott, dann war ich irgendwann mal 6 Jahre Lehrer und dann hast du gedacht, okay, was fängst du jetzt noch an mit deinem Leben? Und denkst, willst du das jetzt immer noch machen? Die meisten sagen ja, hey Lehrer, da bist du safe, da hast du alles geschafft. Ja, aber es wird auch irgendwann mal langweilig. Dann warst du immer unterwegs, immer da ein bisschen rumreisen. Dann warst du einmal da auf dem Seminar, hast was machen müssen, wieder woanders auf dem Seminar. Und da ging es ganze Woche lang so. Und irgendwann hast du da auch mal keinen Bock mehr dazu, ganz ehrlich. Und da habe ich gedacht, okay, was fängst du jetzt noch an mit deinem Leben? Bist noch einigermaßen jung gewesen, damals mit 32. Ja, und dann habe ich irgendwann mal mitgekriegt, okay, das Café Ableitner wird neu verpachtet in Schwäbisch Hall. Bewirbst dich mal drauf.
Ah, super, ja.
Genau, und so ist es halt dann so nach und nach gekommen. Ja, Konditorei ist ja ein schönes Geschäft. Ne?
Ja, absolut.
Muss man nicht so früh aufstehen.
Das soll keine Anspielung sein.
Nee, kaum. Nee.
Also ich finde es super, ich finde es ist ein echter Gewinn für Schwäbisch Hall.
Auf jeden Fall.
Danke. Wir gehen ja ehrlich gesagt selber ab und zu sonntags mal hin und hole uns richtig gute Sahnetorte und so, weil das machen wir ja nicht so viel. Und hab da auch keine Berührungsängste. Und natürlich auch das gute Eis. Ihr macht ja jetzt, ich glaube, das war jetzt das zweite Jahr mit Andy and Joe's. Also du machst ja Eis wahrscheinlich schon länger im Ableitner, aber ihr habt ja diese Zusatzmarke erschaffe, die mir bei uns in der Bäckerei auch verkauft hat und viele andere auch diesen Sommer. Wie kam es dazu?
Ja, Andy and Joe's ist irgendwann mal aus einer Schnapsidee entstanden und ja, wir haben daheim noch dieses kleine Bauernhöfle und da haben wir gedacht, okay, wie schaffen wir das auch in dieser ganzen Milchkrise, wie schaffen wir das, unsere Milch besser zu vermarkten? Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das machen? Und mit Andy and Joe's war das eigentlich so der ideale Übergang. Mein Bruder, der Andy, der macht die Kühe und ich mache das Eis.
Oh, cool.
So war das eigentlich so. So logische.
Wie viele Sorten habt ihr gerade im Sortiment?
Gerade eben im Winter sind es 8 oder so.
Okay.
Im Sommer sind es aber dann an die 13, 14 verschiedene Sorten.
Okay. Ja. Und ist dieses Jahr richtig eingeschlagen, oder?
Ja, das war unsere Krisenrettung.
Ja, voll gut, oder?
Also, ja, Andy and Joe's und hey, du musst immer überlegen, was gibt's Cooleres wie Eis?
Ja.
Was verbindest du negativ mit Eis?
Nix.
Eis ist immer durchweg ein cooles Produkt.
Ja. Ja. Und da gibt's jetzt eine kleine Portionsbecher, aber auch in größeren 250 Milliliter oder was sind das?
400 Milliliter.
400 Milliliter, ja.
170 oder 400 Milliliter und das ist eigentlich, also Eis machen ist eine coole Geschichte. Das macht auch Fun. Also Eis ist das, was mir im Sommer auch richtig viel Spaß macht. Dieses Jahr war halt alles ein bisschen eingeschränkter mit dem ganzen Corona. Ja. Aber sonst ist es schon eine coole Geschichte.
Jetzt ist ja euer Eis wirklich was Besonderes. Also es schmeckt einfach unfassbar gut. Worauf legt ihr da besonders Wert? Woher kommt ja, der Wahnsinnsgenuss, der Wahnsinnsgeschmack?
Es kommt halt wieder auf die Qualität der Rohstoffe drauf an. Ne? Das ist immer so. Wir nehmen nur.
Sage doch.
Ja, das ist so. Ja, klar. Ne? Wenn du einen Haufen Emulgator reinklatschst, hast du natürlich ein riesen Volumen. Das ist unheimlich cremig, aber es ist unheimlich schnell weg auch. Ne? Ja. Und wenn du bei uns ein Eis isst, viele sagen immer, hey, da schlägst du an der Kugel noch richtig dran. Mhm. Ne? Aber trotzdem ist es nicht bollig oder so.
Ja.
Ne? Und das ist halt einfach die Qualität und nicht so viel Zucker drin. Das passt einfach. Ne? Und auch von Fruchtgehalt ist es, bei uns ist ein Erdbeereis halt mit Erdbeer. Ne? Ja. Himbeer mit Himbeer, Punkt.
Mhm. Also was ich immer mega finde bei eurem Eis, ja, so wie du sagst, also Erdbeereis schmeckt halt nach Erdbeer.
Ja.
Also dieser unheimliche Fruchtgeschmack finde ich echt mega. Und unsere Kinder sind ja da immer ziemlich ehrlich, die essen kein anderes Eis mehr wie Ableitner-Eis.
Ja, es ist auch wirklich so, also wenn du jetzt irgendwo im Supermarkt ein Eis kaufst, das ist ja wirklich gefühlt nichts, weil das mit Luft halt ist, also halt gefühlt mit viel Luft. Und da hat man halt wirklich auch was davon, finde ich. Also da.
Du hast jetzt das Thema Qualität schon angesprochen. Wir sind hier ja ein Back- und Genuss-Podcast und mich würde jetzt mal noch interessieren, deine Erfahrungen zum Thema Kundenverhalten heute. Also viele jammern ja gerade in unserer Branche, wir sind ja in ähnliche Branche unterwegs, dass die Leute gutes Essen nicht mehr wertschätzen und nichts mehr bezahlen wollen und alle gehen zum Discounter. Das ist ja schon so ein bisschen der Tenor, den man bei uns in der Branche so ein bisschen hört. Jetzt habe ich meine ganz eigene Erfahrung gemacht. Mich würde jetzt interessieren, wie nimmst du der Verbraucher heute wahr?
Also bei uns ist der Verbraucher eigentlich immer sehr dankbar. Mhm. Also wir haben nie Probleme oder auch Preisdiskussionen im Laden, sondern die kriegen gute Kuchen für einen anständigen Preis und da gibt es keinerlei Diskussion oder es beschwert sich auch niemand. Ne? Obwohl wir jetzt schon auch deutlich über einen Bäcker-Durchschnittspreis im Käsekuchen jetzt oder wie auch immer liegen. Ne? Aber es beschwert sich auch niemand. Also die wissen, okay, das schmeckt gut und da zahlen wir das auch. Ne? Es gibt auch viele Beispiele. Ne? Viele Bäcker haben das Problem, dass die Kunden jammern über den Preis, aber Qualität ist halt ein sehr dehnbarer Begriff.
Ja.
Und wenn man sagt, okay, wir haben mal gut oder wir leben das mit der Qualität aus, bei uns gibt es zum Beispiel im Mürbeteig auch nur Butter drin. Punkt. Ne? Und das schmeckst einfach, ne? Und dafür ist halt Stückle ein bisschen teurer.
Also
ist halt
aber hast du das Gefühl auch, dass der Kunde das auch erkennt, was Qualität ist?
Ja, deutlich.
Okay.
Mhm. Also der Kunde lässt sich nämlich so leicht verarschen auf Schwäbisch gesagt wie vor 10 Jahren.
Mhm. Das hat sich schon gewandelt, gell?
Ja. Er weiß, wenn er ein Vollkornbrot ist, hey, und es ist halt zu fluffig.
Ja, das ist komisch.
Dann kommt es aus Kulmbach.
Alle Bäcker haben den Witz verstanden.
Ja. Das war ein Insider. Das
ist interessant, weil das genau die Erfahrungen sind, die ich ja auch mache, Tag für Tag. Und genau, das fand ich jetzt sehr interessant. Jetzt hast du Corona ja vorher auch schon angesprochen. Das alles überstrahlende Thema. Wir wollen das hier nicht zum Riesenthema machen, aber mich interessiert es trotzdem, wie wirkt sich Corona bei euch aus? Und gibt es auch irgendwas Positives, wo du sagst, das hätte es ohne Corona so vielleicht nicht gäbe?
Also grundsätzlich gibt es nichts Positives an Corona.
Also natürlich nicht an der Krankheit,
sondern an den ganzen Umständen. An den ganzen Umständen gibt es auch nichts Positives. Bei uns fällt halt immer oder jetzt immer noch das ganze Kaffeehausgeschäft, was bei uns halt ein riesiger Hauptgeschäft ist, deutlich mehr wie unseren Laden. Mhm. Das einzig Positive ist dran, dass man kreativer wird.
Ja.
Also du wirst unheimlich agiler, kreativer und denkst, okay, dann ist es halt so. Mhm. Punkt. Wenn wir jetzt als Kaffee nicht aufmachen können, machen wir halt was anderes. Punkt.
Ja.
Ne? Versuchen uns halt auf andere, wie Andy and Joe's war. Es war eine gute Lösung, was wir dann halt betrieben haben, während das Kaffee wiederum zu war. Ne? Dann konnten wir das wieder besser spielen.
Ja, und das finde ich halt auch das ganz Beeindruckende. Also es gibt halt viele, die einfach nur jammern, aber es gibt halt auch die dann einfach aktiv werdet und kreativ werdet. Und da gehörst du ja definitiv auch dazu. Es hilft nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Also das ist die Situation, die uns jetzt gegeben ist und was können wir draus machen? Ja. Und da finde ich, bist du eine Frauenspitzereiter, wo man wirklich sagen kann, du hast das Beste draus gemacht.
Ja, und jammern bringt halt nichts, ne? Es kostet nur Kraft.
Genau.
Punkt. Ja. Und es gibt nichts Positives an Corona, aber das Jammern bringt nichts fertig.
Also das bewundere ich, muss ich sagen, auch bei anderen. Wir sind ja nicht so stark betroffen. Wir haben zwar auch unser Kaffee zu, aber es ist bei uns jetzt kein riesen Umsatzanteil. Aber wenn wir so über Monate hinweg einen Hauptumsatzanteil wegbrechen würde, Also ich
da wird's einem schon anders,
das, wenn man da das so zuversichtlich bleibt. Hast du auch Mitarbeiter in Kurzarbeit?
Ja, wir haben also die wo im Restaurantbereich oder im Kaffeebereich tätig sind, die sind in Kurz. Klar, ja, geht nicht anders. Ja, und aber die Backstube schafft immer noch voll. Mhm. Also Backstube ist immer noch voll und funktioniert jetzt auch wieder. Jetzt gucken wir mal, wie der Winter wird.
Ja.
Jetzt haben wir unseren Kuchenwagen da aufgebaut. Das funktioniert jetzt auch schon ein bisschen. Und ja, gucken wir, was das uns wieder bringt.
Ich finde es immer cool, also zur normale Zeit dann auch im Sommer, wenn wir dann sonntags irgendwie hingehen und uns Kuchen holen wollen und die Schlange steht halt irgendwie schon wieder bis raus.
Mega.
Das finde ich, freut mich einfach immer so, weil ich dann sehe, das, was du mir auch bestätigst, dass die Leute einfach wissen, was gut ist und auch bereit sind, gewisse Preise dafür zu zahlen. Das freut uns als Genussfreunde natürlich extrem.
Mhm. Jetzt, ich muss auch sagen, also ich wohne ja Luftlinie 300 Meter weg von einem Café und ich ziehe jetzt bald um. Das ist wirklich ein Wehmutstropfen, dass ich dann sonntags nicht schön rübergehen kann.
Das wirkt sich dann auch auf die Figur aus.
Auf jeden Fall. Aber deshalb haben wir jetzt den Podcast.
Mich würde noch interessieren, so von Selbstständiger zu Selbstständiger, es ist ja schon nicht ohne. Die Tage haben ja nicht nur 8 Stunden, sondern 24 oder sogar mal ein bisschen mehr.
Und man muss dazu sagen, Joachim hat immer eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, wenn der durchs Kaffee rennt.
Ja, ja, absolut. Ja.
Wahnsinn.
Was mich interessiert, Dad, was treibt dich Tag für Tag an, das so durchzuziehen?
Das ist ja auch mein Hobby.
Hobby ja, zum Beruf.
Genau, das ist einfach auch Hobby und das macht mir Spaß und warum dann auch nicht? Mhm. Ne? Mhm. Also, es gefällt mir einfach.
Und Landwirtschaft, aufgewachsene, die wissen sowieso, was Schaffer heißt.
Ja, da ist
die halt, eh noch nie in 8 Stunden.
Ja, da ist schon nach 8 Stunden, obwohl ich manchmal aufpasse, dass ich es nicht übertreibe. Also das ist schon, du merkst sonst auch irgendwann mal, nach 14 Tagen geht die Energie aus.
Ja.
Und 14 Tage durchrennst.
Absolut. Ja. Das gehört ja auch zu Genuss dazu, dass man auch weiß, wenn mal gut ist. Also ja, das gehört ja alle umfassen.
Wie gesagt, wie ein guter Teig muss jeder auch mal entspannen. Das ist halt wichtig.
Wir haben eine Abschlussfrage, die mir alle unsere Gäste stellen, die du ganz spontan beantworten darfst. Und die lautet, das sind eigentlich zwei.
Das sind zwei Fragen, ja.
Die eine, willst du die erste stellen?
Ja, gut, die wirklich grundlegende, wichtige Frage auf diesem ganzen Planeten der Erde ist ja tatsächlich, Laugengebäck mit Nutella, kann man das essen oder nicht?
Geht. Also in meiner Schulzeit haben wir immer Laugeweckle Knoppers gegessen.
Was, mit Knoppers?
Ja, immer.
Oh, kommen also ganz neue Einflüsse rein.
Okay, auch nicht schlecht.
Warst du nicht im Ost?
Nee. Hä?
Du warst nicht im Ost, Nee.
Ich komme von Geildorf.
Okay, also Laugeweckle und dann Knoppers drauf. Und
Laugeweckle Knoppers. Das war mega, das war populär in der Mensa.
Echt?
Okay. Ja. Okay. Könnt ihr das nicht?
Nee.
Wo kommt
das? Aber du, ich werde das direkt morgen mal ausprobieren.
Ich komme von Eidedorf.
Ich werde das direkt mal ausprobieren.
Also für uns war Weckle mit Mohrenkopf, war für uns das Höchste der Gefühle. Ja. Und die zweite wichtige Frage ist, Nutella mit Butter drunter oder ohne?
Ohne.
Oh, Gott sei Dank. Ich. Oh, das kommt auf mein Schriftstück.
Ja, ich schmier voll ab. Alle Mitarbeiter sagen, das geht gar nicht, Chef, was du da erzählst.
Das geht auch nicht.
Was? Ja. Nee. Oder? Ist ja schade um die Butter.
Danke.
Vielen Dank, lieber Joachim, für dieses kurzweilige Gespräch.
Warst du es schon?
Das war's schon. Ich glaube, wir sind da bestimmt über 20 Minuten, oder?
Fast 30 Minuten.
Fast 30 Minuten. Also halbe Stunde, haben wir gesagt, ist unsere Deadline.
Ja.
Gibt's noch was du loswerden willst? Unbedingt.
Esst Kuchen.
Gutes Abschlusswort.
Ihr habt es auf jeden Fall alle gehört. Esst viel Kuchen. Geht auf jeden Fall, wenn ihr in Schwäbisch Hall seid, mal beim Kaffee Ableiten vorbei. Das ist wirklich super. Und ich denke, da gibt es jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Und vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis nächste Woche.